So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sell Like Shermie. Heute geht es halt um das Verkaufen des 1x1, so das 1x1 des Verkaufens besser gesagt, und so wird die Serie jetzt heißen. Da werde ich jetzt von der Pike auf erklären, wie ein vernünftiger Verkaufsprozess ausschauen sollte, wie man halt auch einen vernünftigen Verkaufsprozess gestaltet und was das Ganze beinhalten sollte. Was ich halt immer wieder mitbekomme, dadurch, dass ich mit vielen Vertrieblern Kontakt habe, die sich dann bei mir bewerben, dass sie halt in den Photovoltaikbereich und Wärmepumpenbereich einsteigen wollen, um dann halt dort Fuß zu fassen, Geld zu verdienen. Der Markt ist halt riesig und der ist halt immer weiter am Wachsen. Deswegen wollen halt auch viele starten. Das Problem ist jedoch, egal wie lange die Vertriebler schon im Verkauf tätig sind, was ich immer mitbekomme, die können einfach nicht verkaufen. Die haben halt keinen klaren Fließbandprozess für sich selber implementiert. Und die ganzen Techniken, also das ist ja halt gar nichts vorhanden. Und um das Ganze mal aufzubauen, das Ganze mal nach vorne zu bringen, wird es diese Reihe des 1x1 des Verkaufens jetzt geben. Ich weiß noch nicht, wie ich die Serie nennen werde. Entweder irgendeinen coolen englischen Begriff oder ihr lest dann halt 1x1 des Verkaufs. Werdet ihr dann sehen. In dieser Podcast-Folge wird es auf jeden Fall um den Aufbau eines Verkaufsprozesses gehen. Das heißt, wie baue ich einen Verkaufsprozess halt auf, um den Kunden halt richtig zu qualifizieren, um dann halt im Bestfall irgendwo zwischen 80 bis 95% Abschlussquote halt zu erreichen. Wie ich auf die Zahl komme, komme ich auch später noch dazu. Und wir werden halt durchgehen, warum ein Skript für dich notwendig ist, um deinen Verkaufserfolg auch zu planen. Wie sollte eigentlich ein Verkaufsprozess aussehen? Also ein Verkaufsprozess ist in meinen Augen essentiell wichtig, weil es ist nämlich reine Fließbandarbeit. So wie Henry Ford das damals implementiert hatte beim Automobilkonzern Ford, ist es halt auch im Verkaufsprozess immens wichtig, dass wir einen Fließbandprozess halt haben. Das heißt, wir haben gewisse Schritte, die wir einhalten müssen, um dann halt herauszufinden, kann, will und darf der Kunde am Ende bei uns kaufen. Und durch diesen Prozess erhöhe ich halt A, meine Abschlussquote und B, spare ich mir immens viel Zeit, weil ich halt faule, abgetrocknete Äste, das heißt Kunden, die halt nicht geeignet sind, bei mir zu kaufen, sortiere ich halt schon im Vorfeld aus, weil es gibt nichts Wichtigeres auf diesem Planeten als deine eigene Zeit. Deine Zeit kannst du nicht mit 2, 3, 4, 5, 6.000 Euro Provision aufwiegen. Deine Zeit ist viel mehr wert als 1 Million. Die ist unbezahlbar. Und deswegen ist es wichtig, dass wir die Zeit so gut wie möglich halt auch nutzen. So, also der Verkaufsprozess sollte so bestehen, dass wir halt im Bestfall zwei Qualifizierungsprozesse haben. Warum im Bestfall? Je nachdem, ob ich jetzt mit warmen Kundenanfragen arbeite, das heißt Kundenanfragen, die sich direkt bei mir selber melden, das heißt also Empfehlungen durch Online-Werbeschaltung, würde ich auch sagen, die sind lauwarm, aber warme Kontakte oder warme Prozesse sind halt Empfehlungen, Einlead, das heißt, ich habe selber halt irgendwie akquiriert, jetzt nicht door-to-door, sondern aus meinem eigenen Umfeld. Sprich also, zwei Qualifizierungsprozesse. Der erste ist der Erstkontakt. Der Erstkontakt findet statt, auch wenn du halt mit warmen Kundenanfragen arbeitest, lauwarm oder kalten, findet immer ein Erstkontakt statt. Das heißt, der Kunde wird halt kontaktiert. Heutzutage machen das viele per E-Mail, in meinen Augen kompletter Schwachsinn, weil wenn ich halt eine E-Mail bekomme, lese ich mir die nicht durch. Also ich habe bei meiner Gmail, habe ich, ich glaube, 6.500 paar zerquetschte offene E-Mails, die ich einfach nicht geöffnet habe. So. Und so geht es halt vielen Menschen, zwar jetzt nicht mit 6.000, aber die öffnen einfach keine E-Mails, beziehungsweise löschen die einfach oder übersehen das, dass sie eine E-Mail bekommen haben. Demzufolge, der Freund eines Verkäufers ist immer noch das Telefon. Wenn du jetzt die Kundenanfrage bekommst, der Lead kommt rein, heißt das, Hörer in der Hand, anrufen und dann den Kunden schon mal qualifizieren. Ist er überhaupt für dich geeignet, Kunde zu werden? Kannst du ihm helfen und kann er dir helfen? Passt er zu deinem Produkt? Das heißt, im Erstkontakt werden halt gewisse Fragen gestellt. Das ist natürlich produktabhängig. Persönlich bin ich ja, wie jeder weiß, im Photovoltaikbereich tätig. Das heißt, da stelle ich natürlich dahingegen die gezielten Fragen herauszufinden, ist der Kunde geeignet? Was hat er für einen Stromverbrauch? Was sind seine Ziele? Wo will er hin? Was könnte noch dazukommen? Ich nenne halt auch schon im Erstkontakt ungefähr einen preislichen Rahmen, beziehungsweise ich nenne halt nicht den Preis, sondern ich lasse mir den Preis vom Kunden halt nennen. Und dann, wenn ich herausfinde, dass der halt in mein Raster passt, dann kriegt er halt einen zweiten Termin. Das ist der zweite Qualifizierungsprozess. Wenn er halt nicht in mein Raster passt, dann werde ich das so auch zu ihm sagen. Lieber Kunde, das passt halt irgendwo nicht. Sie wollen das Projekt nicht so zeitnah umsetzen und sie passen halt leider nicht in unsere Kundenklientel. So. Wie du es formulierst, ist halt dir überlassen. Das soll jetzt in dieser Podcast-Folge nicht darum gehen, wie man halt was formuliert. Wenn du da Schwierigkeiten hast, kannst du dich gerne bei mir melden, dann finden wir da schon eine Lösung. Und wenn der erste Kontakt stattfand und der Kunde hat sich qualifiziert durch deine gezielten Fragen, die du hoffentlich selber ausgearbeitet hast, dann folgt der zweite Kontakt. Das heißt, hier ist das Setting. Das ist halt so ein allgemeiner Begriff, das Setting. Im Photovoltaikbereich heißt es Aufmaßgespräch oder Aufmaßtermin. Das heißt, da wird ein Aufmaß gemacht, ist auch im Wärmepumpenbereich so. Das heißt, dort werden ja alle Begebenheiten angeschaut und das Verkaufsgespräch findet statt. Das Setting ist der eigentliche Verkauf. Viele vernachlässigen das Setting, sprich also ein Aufmaßgespräch in Photovoltaik, obwohl es das der wichtigste Termin ist, weil hier finde ich klar heraus, ist der Kunde wirklich geeignet? Kann er, will er und darf er wirklich bei mir kaufen? Weil am Telefon weiß ich halt nicht, passen alle Begebenheiten? Ist er wirklich sympathisch? Weil am Telefon kann man keine persönliche Beziehung aufbauen. Ich würde halt auch nicht empfehlen, am Telefon irgendwas zu verkaufen, entweder ein Online-Gespräch oder ein Vor-Ort-Termin. Man muss das Face-to-Face machen. Menschen kaufen gerne von anderen Menschen. Deswegen wird Verkauf halt auch Jahrzehnte, Jahrhunderte hinweg, solange wir einen Kapitalismus haben, immer existieren. Das ist eine Fähigkeit, die benötigen wir einfach, weil kein Mensch möchte langfristig irgendwas Teures von irgendeinem Roboter kaufen, online bestellen, was auch immer. Die wollen von Mensch zu Mensch irgendwas kaufen. Deswegen ist das eine sehr, sehr geile Fähigkeit, wenn man die einmal verstanden hat. Und diese Fähigkeit lernst du, wenn du, wie gesagt, die Podcast-Reihe komplett bis zum Ende durchgesuchtet hast. Setting, wie gesagt, ist der eigentliche Verkauf. Da sammeln wir Informationen. Der Samen wird gelegt. Das heißt, hier findet halt eine Ist-Situation statt, eine Soll-Situation, wo will der Kunde langfristig hin und eine Bedarfsanalyse, beziehungsweise teilweise sogar eine Bedarfsdeckung. Wie man das Ganze macht, auch da in den nächsten Podcast-Folgen. Warum ist eine Bedarfsanalyse wichtig? Es macht gar keinen Sinn, das erlebe ich auch so oft, da gehen Verkäufer einfach zum Kunden hin und erzählen erstmal, wie schön, wie toll alles ist. Dass die Besten sind, die Größten, das geilste Produkt, es gibt nichts Besseres am Markt. Ey Leute, das macht jeder da draußen. Jeder erzählt, dass er der geilste Hengst ist. Jeder. Aber mal auf die Bedürfnisse und die Wünsche des Kunden einzugehen, mal ihn emotional zu berühren, mal zu menscheln, sage ich mal. Das machen halt die wenigsten. Die wenigsten gehen halt wirklich auf die Personen drauf ein, weil jeder Mensch hat da irgendwelche Bedürfnisse, jeder Mensch hat da irgendwelche Wünsche, die irgendwie erfüllt werden müssen. Und dafür ist so ein Verkäufer halt da. Ein Verkäufer ist da, um die Wünsche zu erfüllen, um die Bedürfnisse zu decken des Kunden. Und viele machen halt auch den Fehler, die beraten den Kunden zu Tode. Also Fachidiot schlägt Kunde tot, das ist ein allzeit bekanntes Sprichwort im Vertrieb. Die Krux ist ja eigentlich, ein Berater ist ein schlechter Verkäufer. Ein Verkäufer ist aber auch gleichzeitig ein geiler Berater. Das Beraten ist nur Mittel zum Zweck. Das heißt, wenn ich den Kunden irgendwie berate, dann muss ich aber auch wieder zum Verkauf zurück. Das heißt, ich brauche einen roten Faden, der sich immer wieder durchzieht. Und das ist halt wichtig. Der Kunde darf halt nicht von dieser Linie irgendwie großartig abweichen. Der versucht einen immer wieder von dieser Nulllinie nach oben, nach unten abzuweichen, immer auszuweichen, immer. Dann kommt er da mal mit irgendwas Familiäres, mit da mal irgendwas Privates, stellt da mal auf einmal eine Querfrage, obwohl ihr gerade über irgendwas anderes spricht. Das macht er automatisch, unbewusst, um euch A zu testen und B merkt er wahrscheinlich halt auch diesen geraden Faden, den ihr halt gezogen habt. Da ist es aber wichtig, immer wieder zu diesem Verkaufsleitfaden zurückzukommen. Das heißt, diesen geraden Faden, diese Ebene Null immer wieder zu halten. Und da findet der Verkauf statt, im Setting. Nach dem Setting kommt das Closing. Das Closing ist nur der Ernteprozess. Das heißt, im Setting wird halt der Samen gelegt, wird gegossen. Der Samen fängt an zu keimen. Der Kunde macht sich schon mal mit den Gedanken vertraut, dass er das Produkt kaufen wird bei dir. Das ist auch was, was die meisten nicht machen. Die artikulieren das nicht richtig, dass der Kunde bei dir kaufen soll. Da gehen wir auch drauf ein. Wie gesagt, das Closing bzw. Abschlusstermin oder die Angebotspräsentation ist halt der Erntepozess. Es ist ein Helfer. Da findet aber der geringste Anteil des Verkaufens statt. Viele denken, Verkaufen ist halt Einwandbehandlung oder eine Abschlussfrage zu stellen. Ja, das gehört alles dazu. Aber im Setting wird verkauft. Da trennt sich die Spreu vom Weizen. Wer ist ein guter Verkäufer und wer ist einfach nur ein Berater oder halt irgendeine Napsülze, die wie jeder andere im Vortrag hält, was keinen Schwanz interessiert. Wenn das Setting richtig gemacht wurde, das Setting war super. Du hast ihn richtig qualifiziert. Du hast herausgefunden, der Kunde darf, kann und will bei dir kaufen. Das passt einfach. Dann hast du am Ende in diesem Abschlusstermin, in dieser Angebotspräsentation, eine Quote von 80 bis 95% im ersten Abschlusstermin, das Ding auch wirklich reinzuholen. Wieso kann ich das sagen? Weil ich habe so eine Quote, 80 bis 95%. Das heißt, wenn ich aus dem Setting rausgehe und der Kunde hat einen Folgetermin bekommen, habe ich so 80 bis 95% dieses Ding halt drinne. Ich muss dann nicht nochmal ein zweites oder drittes Mal hinfahren in der Regel, weil ich das Ding dann halt reinhole. Und dann habe ich auch kaum Einwandbehandlungstechnik anwenden müssen, musste jetzt nicht die beste Abschlussfrage stellen, auch wenn ich das alles kann, aber ich muss das teilweise nicht machen, weil das Ding ist schon sicher. Weil ich alles im Setting halt so gelegt habe, dass der Kunde gar nicht mal drumherum kommt, woanders zu kaufen. Weil ich all seine Wünsche, Bedürfnisse dann hier und jetzt erfüllt habe, die ich im Setting erarbeitet habe. Und der letzte Prozess, Schritt 4, das ist halt wirklich nur für Kunden. Für die letzten 5 bis 20% gibt es ein Follow-up oder halt auf gut Deutsch gesagt ein Nachfassen. Ein Nachfasstermin. Weil es kann ja immer mal sein, der Kunde sagt so, ja, ist alles geil, finde ich auch super, aber meine Frau ist nicht dabei. Die Regierung, wie sie immer so schön sagen, was ich absolut nicht verstehe, wenn ich was haben will, dann kaufe ich das. Das ist mir scheißegal, was meine Frau sagt, entweder weiß sie Bescheid oder weiß halt nicht Bescheid. Und wenn sie nicht Bescheid weiß und das Geld ist da und ich finde es geil, dann kaufe ich es. Da gibt es halt kein Wenn oder Aber. Aber in der Regel ist es ja eigentlich so, in einer gut geführten Beziehung sprechen die Menschen auch mal untereinander, ey Schatz, das war jemand da für Photovoltaik, fand ich cool, was hältst denn du davon? Das und das hat er gesagt, so und so viel kostet das, hier, guck mal, das hat er da gelassen. Und dann wird es schon mal ihren Senf dazugeben. Oder im besten Fall sind die so smart, die Kunden, auch wenn Kunden meist nicht so smart sind, leider Gottes, sind halt beide Entscheider dabei. Das ist halt auch deine Aufgabe, im Setting herauszufinden, wer ist der Entscheider. Im besten Fall natürlich schon im Erstkontakt klarzustellen, entscheiden Sie es alleine, kommt ein Familienrat dazu, muss Ihr Steuerberater dabei sein, Ihre Omi, Ihre Mutti, wer auch immer, der Hund. Wer entscheidet das Ganze? Und die müssen halt auch vor Ort dabei sein. Aber mal angenommen, kommt ja immer mal vor, der Entscheider war nicht da oder er wartet doch noch auf ein Angebot, weil irgendwas dazwischen gekommen ist. Irgendein Verwandter hat gesagt, ja, hol dir nochmal das Angebot ein, das war super oder so. Kann ja alles mal passieren. So spielt das Leben manchmal. Dann ist es halt wichtig, dass halt ein Folgetermin gesetzt wird, der Nachfasstermin, sprich also das Follow-up, für die letzten 5 bis 20%, die da halt nicht im dritten Arbeitsschritt, also im Closing-Prozess, im Abschlusstermin, nicht für dich gewonnen hast. Aber dann ist halt auch das Ding, dass du klarstellen musst, dass du ein zweites Mal vorbeikommst oder ein drittes Mal. Da entscheidet sich jedoch, kauft er halt nicht. Und das muss halt auch klar kommuniziert werden. Das ist halt kein Pille-Palle, so, ja, da gucken wir mal und schauen wir mal, was wir da machen können, sondern nein, das heißt, wenn wir nächstes Mal herausfinden, dass ich das beste Angebot habe, dann setzen wir beide gemeinsam das Projekt um, nicht wahr? So ist eine klare, deutliche Aussage, beziehungsweise eine Frage. Das ist eine klare, deutliche Frage. Und wenn der Kunde sagt, ja, dann weißt du, alles klar, wenn wir in diesem Termin herausfinden, dass du das beste Angebot hast, dass das andere Angebot gegenüber deins ablust, abstinkt, Müll ist, zerrissen werden sollte, aus dem Fenster geschmissen werden sollte, mit einer Brieftaube auf den Scheiterhaufen verurteilt sollte, dann ist klar, dass der Kunde bei dir an diesem Tag unterschreibt. Und das hast du halt mit dieser einen Frage festgemacht. Extra Source sozusagen gerade. Würde ich an deiner Stelle, wenn du es noch nicht so anwendest, mal zurückspulen, diese Frage mal aufschreiben, Gold wert. Und das ist halt ein richtiger Qualifizierungsprozess, richtige Fließbandarbeit. Das heißt, von einem Schritt zum anderen Schritt, zum nächsten Schritt, zum nächsten Schritt, bis das Ding halt drin ist. Und ich habe schon öfters gesagt, Qualifizierungsprozess darf, kann und will der Kunde kaufen. Warum ist das wichtig? Nicht jeder Kunde kann dein Produkt kaufen. Ist vielleicht zu teuer. Deckt vielleicht nicht seinen Bedarf ab. Er passt vielleicht auch nicht zu deinem Kundenklientel. Vielleicht ist er dir nicht sympathisch. Vielleicht merkst du ja auch, okay, Passt halt einfach nicht. Deswegen kann der Kunde kaufen, kann er sich das leisten? Darf er kaufen? Passt er zu deinem Kundenklientel? Ist er dir sympathisch oder bereitet dir der am Ende des Tages nur Ärger? Und will der Kunde kaufen? Es bringt dir nichts, mit Kunden Gespräche zu führen über Wochen hinweg oder Tage hinweg, Monate hinweg, die dann vielleicht mal das Projekt in einem Jahr umsetzen. Vergeudet ist ja nur deine Zeit. Es war schön, dass du halt vielleicht ein Geschäft in einem Jahr hast, aber was passiert alles in einem Jahr? Meine Mama hat immer gesagt, es fließt noch so viel Wasser die Elbe lang runter und das ist auch wirklich so. In einem Jahr kann so viel passieren, der Handel schon wohl sagen, ach, Auto kaputt, ich brauch's ein neues Auto, kann mir keine Photovoltaikanlage leisten, als Beispiel. Oder Hund ist im Sturm, ah, ich bin emotional so mitgenommen, ich kann jetzt keine Entscheidungen treffen, kann ja alles mal passieren. Ist ja auch okay, ist ja auch menschlich. Aber es bringt uns nichts, jetzt die Zeit zu investieren für einen Kunden, der halt irgendwann mal in seinem Nimmerleinstag das Projekt mit dir umsetzen möchte. Deswegen, diese drei Sachen musst du herausfinden. Darf der Kunde, kann der Kunde und will der Kunde auch wirklich A, das Projekt umsetzen und B, will der Kunde auch wirklich bei dir kaufen? Weil manchmal sagt der Kunde, nee, die Fresse gefällt mir ja auch nicht. Der ist blond, blauäugig, 1,80 Meter groß. Nee, das will ich nicht. Da lasse ich die Finger von, der ist mir einfach unsympathisch. Kann ja auch mal vorkommen. Ich habe auch schon so manchen Verkäufer erlebt, wo ich gesagt habe, nee, den kaufe ich nichts ab. Einfach nur Prinzipsache. Der war für mich zu schmierig, zu eklig, zu komisch. Will ich einfach nicht. Das ist halt, wie gesagt, der Qualifizierungsprozess. Und dann kommen wir jetzt mal zu dem Skript. Warum ist ein Skript essentiell wichtig? Weil, A, hast du halt immer einen gleichbleibenden Prozess. Die Fließbandarbeit. Eine Fließbandarbeit ist immer nicht nur durch die Prozesse oder durch die Schritte gleich, sondern auch diese Tätigkeiten, die in jedem einzelnen Schritt gemacht werden. Erst durch die beiden Faktoren wird das zum Fließbandprozess, zur Fließbandarbeit. Du machst immer wieder dasselbe. Immer wieder der nächste Schritt, immer wieder denselben Schritt. Und immer wieder dasselbe. Das klingt vielleicht langweilig. Aber wie ich schon mal in anderen Podcast-Folgen erwähnt habe, man muss die banalen, einfachen Sachen machen, um erfolgreich zu werden. Und man kann halt viel ausprobieren, das ist gar kein Problem. Ich probiere auch immer wieder viel Neues aus. Aber das baue ich in mein Skript halt ein. Gucke anschließend, war das gut, war das schlecht. Dafür suche ich mir eine gewisse Anzahl an Kundenterminen raus, wo ich das ausprobiere. Und dann erörtere ich, okay, hat das was gebracht, hat das nichts gebracht? Wie war die Quote? War die Quote schlecht? War die Quote gut? Wenn das gut war und das kam gut an und ich habe das Gefühl, das passt, dann baue ich es in mein Skript ein. Wenn nicht, dann fliegt es halt raus. Und so kann ich halt immer mich selber verbessern. Und B, ich kann das halt immer wieder optimieren. Ich mache A immer dasselbe. B baue neue Sachen ein. Und wenn die neuen Sachen nicht gut sind, dann streiche ich die wieder, gehe wieder weg, wieder zurück zu den alten, bewährten Aktivitäten, die ich vorher auch gemacht habe. Und wenn ich halt immer irgendwas individuell beim Kunden mache und niemals mich an einen Leitfaden halte, dann weiß ich ja auch gar nicht, war das gut, war das schlecht. Ich habe doch gar nichts zum Festhalten, gar nichts, wo ich eine Fehleranalyse machen kann. Und das machen nämlich die wenigsten. Die wenigsten haben halt richtige Skripte, gute Skripte. Wenn die ein Skript haben, dann ist es meistens auch noch Schmill. Da wird ein ellenlanger Vortrag gehalten und der Kunde hat einen Redeanteil von 20%. Der Redeanteil eines Kunden sollte Minimum 80% sein, weil man halt nur Fragen stellt und der Kunde fängt an zu erzählen. Und jeder Mensch mag es, von sich zu erzählen, sein eigenes Wort zu hören. Das mag halt jeder. Und deswegen ist es wichtig, dass der Verkäufer so wenig wie möglich spricht. Deswegen, ein Skript ist notwendig für jeden einzelnen Prozessschritt. Das heißt, Erstkontakt muss ein Skript da sein. Zweiter Kontakt, sprich also Setting, muss ein Skript da sein. Und dieses Skript muss perfekt sein. Muss so gut sein, dass da halt wirklich eine 80-95%ige Abschlussquote im Closing-Termin stattfindet. Und für einen Closing-Termin muss halt auch in irgendeiner Art und Weise ein Skript her. Auch wenn das halt teilweise individuell auf den Kunden angepasst werden muss, weil er halt hier gewisse Sachen nennt, die erfüllt werden müssen, ist es halt ein bisschen individuell. Aber es gibt da ja auch gewisse Sachen, die halt immer wieder gleichbleibend sind. Und für ein Follow-up muss es auch ein Skript geben. Genauso, wenn du halt Empfehlungen ziehen möchtest, dann muss ein Skript da sein. Da muss ein Skript da sein, um herauszufinden, was funktioniert, was funktioniert halt nicht. Wo habe ich die meisten Empfehlungen bekommen? Mit welchen Aussagen? Mit welchen gewissen Fragen? Deswegen Skripte, 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 Fließbandarbeit, Fließbandarbeit, Fließbandarbeit. Es klingt langweilig, aber die langweiligsten, einfachen Sachen bringen dir so viel Geld. Weil Michael Jordan zum Beispiel, der hat halt einen speziellen Wurf gelernt oder halt einen Wurf, sage ich mal, perfektioniert. Der hat halt Tag ein, Tag aus Chest Press gemacht. Das heißt, immer den Ball vor der Brust zum nächsten Spieler geworfen. Immer und immer wieder. Diesen Wurf lernt man als Fünfjähriger oder so, habe ich mir sagen lassen, im Basketball. Aber weil er ihn perfektioniert hat, wurde er auch der beste Basketballspieler seiner Zeit. Und so ist es hier halt auch. Die banalen, einfachen Sachen machen dich auch hier erfolgreich im Verkauf. Ich hoffe, dir hat halt dieser Einblick eines perfekten Verkaufsprozesses und die Notwendigkeit eines Skriptes schon mal ein bisschen geholfen für deine nächsten Verkaufserfolge, sich schon mal Gedanken zu machen, okay, habe ich überhaupt einen Qualifizierungsprozess? Habe ich das überhaupt so gesehen? Mit darf, kann und will der Kunde eigentlich kaufen? Wie ist mein Setting aufgebaut? Habe ich überhaupt einen gewissen Aufbau oder mache ich alles individuell? Und warst du wirklich der Meinung, dass im Closing der eigentliche Verkauf stattfindet? Weil das ist ein Trugschluss. Das denken viele, aber das ist leider nicht so. Weil wenn du im Closing noch richtig verkaufen musst, dann hast du irgendwas im Setting falsch gemacht. Und in den nächsten Podcast-Folgen werden wir halt sehr stark darauf eingehen, wie halt man Sympathie aufbaut, das Setting, sprich also ein Aufmaßgespräch, bei mir jetzt zum Beispiel, richtig gestaltet, eine richtige Bedarfsanalyse und Weckung halt vollzieht. Und natürlich gehen wir halt auf die magischen Abschluss- und Einwandbehandlungstechniken ein, worauf, glaube ich, jeder am meisten Bock hat. So ging es mir jedenfalls damals, bis ich verstanden hatte, das ist eigentlich gar kein Verkauf. Wer das anwenden muss, ist ein guter Verkäufer, aber sehr gute Verkäufer brauchen das in der Regel nicht. Es ist halt wie ein Picknickkorb, man sollte es haben, man sollte es können, aber wenn es nicht benötigt wird, sollte ich es nicht rausholen. Ganz einfach. Genau, deswegen, ich hoffe, dir hat die Podcast-Folge gefallen. Falls ja, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn du das Ganze weitererzählst, einen Freund teilst, mir eine Nachricht schreibst, wie die Podcast-Folge gefunden hast und was vielleicht verbesserungswürdig ist. Und ansonsten, ja, share the show. Don't be a hoe, share the show. Dann würde ich sagen, dann sehen wir uns in der nächsten Folge bei Sell Like Shermie, wie wir dann halt wirklich richtig Sympathie aufbauen. Bis dahin, ciao, ciao.